FSK auf 93,0 101.4 im Kabel über den Livestream auf der FSK Homepage und im Kanal 12C, was DRB Plus anbetrifft. Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmung. Heute zu Gast Norbert Hackbusch, Abgeordneter der Linkspartei in der Hamburgischen Bürgerschaft. Und wir sprechen über den MSC Hafendeal. Guten Tag, Norbert.
Ja, hallo, guten Tag.
Und du musst ein bisschen dichter ans Mikrofon. Die Sonne lacht, wie geht's?
Och, ganz gut.
Ganz gut, schön.
Ich kann das auch Hamburg mit diesen Temperaturen gut ab.
Ja, schön, schön. Es geht um den MSC-Deal, der uns jetzt schon ein ganzes Jahr, glaube ich, beschäftigt. Ne, letztes Jahr im September, ne?
13. September.
13. September. Gab es irgendwie eine überraschend angekündigte Pressekonferenz, auf der, ich glaube, das waren der erste Bürgermeister und die Wirtschaftssenatorin und der Finanzsenator auftraten und den Hafendeal verkündeten. War das ein Coup?
Na, sie haben jedenfalls versucht, es so darzustellen. Das große Versprechen war nach dem Motto, wir haben jetzt endlich einen Partner, der hat zwar nicht die Mehrheit, wir haben weiterhin die Mehrheit, die Stadt Hamburg, aber wir werden mit dem zusammen den Hafen weiterentwickeln. Es gibt 1 Million Teu zusätzlichen Umschlag. Und wir kriegen große Investitionen in den Hamburger Hafen und das ist die Lösung überhaupt, nachdem es ja jahrelang so schlecht gelaufen ist. Das war ihr großes Versprechen.
Ich habe jetzt in Vorbereitung des heutigen Nachmittags unsere alte Sendung gehört. Die haben wir im Dezember 2018, das ist sagenhafte fast 6 Jahre her, gemacht am Beispiel des Hafens von Piräus, der einem chinesischen Großinvestor vollständig verkauft worden war. Und in dieser Sendung hatten wir eine Abteilung, was bedeutet das perspektivisch für Hamburg? Und für mich erscheint das so ein bisschen die Skizze, die wir sozusagen, oder du genauer gesagt, vorgeahnt hast zu dem, was jetzt in Hamburg geschehen soll. Ein Kahlschlag gegenüber den Beschäftigten, ein Kahlschlag auch hinsichtlich von sowohl ökologischen als auch infrastrukturellen Geschichten, insbesondere wenn man die mit dem MSC-Deal verbundene Privatisierung auch von Metrans mit hinzunimmt.
Ja, es sind ja zwei Sachen sind daran besonders wichtig. Das eine ist, man muss zugeben, Piräus ist das erste Beispiel, wo praktisch ein Gesamthafen mehr oder weniger verkauft worden ist. Übrigens zur Erinnerung ist es ja geschehen, Piräus, der verkauft an Costco und zwar zu 100% und auch praktisch der gesamte Holding, also alles, was mit dazugehört. Und zwar auf Drängen der deutschen Regierung, die ja die damalige griechische Regierung erpresst hat, nach dem Motto, ihr müsst bestimmte Sachen verkaufen, privatisieren. Das ist dann damals auch geschehen. Alle haben gesagt, wie kann man nur so etwas machen? Und plötzlich geschieht so etwas Ähnliches, nicht ganz so dramatisch, da komme ich nachher noch drauf zu, aber sowas Ähnliches in Hamburg, wo auch zum ersten Mal eine gesamte Holding, das ganze Unternehmen verkauft wird mit 4 Terminals und nicht so wie in anderen Häfen das üblich ist, wo man an Terminals eine Beteiligung macht von 20%, 30%, vielleicht auch 50%. Hier wird das gesamte Hafenunternehmen praktisch zur Hälfte an einen großen neuen Investor, an eine Reederei verkauft. Das ist das eine. Das Wichtige ist natürlich für den Hintergrund, der Hamburger Hafen hat eine kritische Situation, das ist ja ohne Frage. Jeder weiß das, dass es ökologische Begrenzungen gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, die riesigen Schiffe hierher zu bringen, dass Häfen wie Rotterdam und Antwerpen, die sind ja vorne direkt an der Nordsee, die haben gar keine Schwierigkeiten, diese großen Schiffe abzufertigen und Hamburg hat sie durchaus. Und die SPD in Hamburg hat immer wieder versprochen, über Jahrzehnte lang, nach dem Motto, alles wird toll und die Wachstumsraten sind wieder großartig in dem Augenblick, wo die Elbvertiefung endlich da ist. Jetzt haben wir seit 2 Jahren mehr oder weniger die Elbvertiefung, das wäre ein anderes großes Thema. Und es hat sich aber nichts verändert. Es sind immer noch genauso wenig Toy und genauso wenig Umschlag wie vorher. Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, warum es zu dieser Kurzschlusshandlung des SPD-Senats und mit Unterstützung der Grünen gekommen ist.
Du hast in der alten Sendung, ich weiß nicht, ob du es präsent hast, also in der alten Sendung, in der Sendung vom Dezember 2018 gesagt, dass Verkehrssenator Agnes Tjak angetreten war, schon mit einer Äußerung, die auf Privatisierung in langer Perspektive hinauslaufen würde. Kannst du dich erinnern an diese Passage aus unserer letzten Sendung?
Ja? Ja, ja. Agnes Tjak und die Grünen haben damals schon gesagt, nach dem Motto, die Internationalisierung des Hafens wäre notwendig, das heißt der Verkauf an Terminalbeteiligung. Das ist aber schon das eine, selbst das ist erwiesenermaßen keine Lösung. Also könnte man sich lange drüber streiten, weil es gibt Häfen wie Bremerhaven, die haben Terminalbeteiligung und haben auch nicht mehr Umschlag bekommen. Das ist einfach, da muss man sich über die verschiedenen Gründe, und das ist nicht ein einziger Grund, sondern da muss man richtig die verschiedensten Gründe sich angucken und das dementsprechend bearbeiten. Aber die hatten schon damals die Idee, dass das die Lösung ist, die großartige. Das ist jetzt nochmal einen Schritt weiter, aber in die Richtung gegangen. Und der Widerstand von Agnes Tjak gegen einen Verkauf von der Holding, den gibt es ja auch nicht. Die Grünen machen ja voll mit, auch wenn sie jetzt nicht die treibende Kraft dabei gewesen sind, sondern es sind Teile der Sozialdemokratie.
Ja. Auch aus der alten Sendung, die Versprechen sozusagen auf die Zukunft gerichtet waren, 16 Millionen Toy. Ich habe auch gehört in der Sendung, dass ich immer nachgefragt habe, was genau sind denn eigentlich Toy? Sind das Container? Das können wir ja vielleicht einmal kurz zwischendurch klären.
Ja, also Toy ist praktisch eine Containermesszahl. Das ist mehr oder weniger ein Container. Alles, was man aber sieht an den Containern, sind so große Container, dass es 2 Toys sind, aber nur, also praktisch eine Anzahl.
Ja.
Das ist das Wichtige. Früher hat man sowas in Bruttoregistertonnen gemessen und jetzt misst man das eben in Containern, weil das für den Containerschifffahrt ja auch das Wichtige ist.
Ja.
Aber die jetzigen Container, die man auf der Elbe sieht, sind 2 Toys.
Ja, das ist, glaube ich, schön anschaulich für alle. Also 16 Millionen waren versprochen. Und auch ohne logistische Krise, Pandemie und Suezkanal sind genannt, sind die nicht annähernd erreichbar gewesen, diese 16 Millionen Toy. Und das war schon bei der Sendung im Winter 2018 deine Aussage.
Ja, dazu sind 2 wichtige Sachen zu sagen. Das eine Wichtige ist, wir sagen das schon seit Jahren, also die ökologische Bewegung und auch die kritischen Leute im Hamburger Hafen sagen seit Jahren, Hamburg muss weg davon, dass es sich rein auf Containerumschlag orientiert. Diese Containerschleusen haben 2 große Nachteile. Den einen großen Nachteil ist, dass sie abhängig sind von den Riesenreedereien, die alles Mögliche an Forderungen stellen, die Schiffe riesig groß macht und dementsprechend muss man im Hafen unheimlich viel investieren, was sich eigentlich in der Form gar nicht lohnt. Und sie sind, das muss man sich auch klar machen, nicht sehr arbeitsplatzintensiv. In dem Augenblick, wo wir zum Beispiel, wollen wir sagen, eine große Lokomotiven oder so verladen im Hamburger Hafen, was ja immer eine wichtige Währung ist, die Arbeitsplätze, bedeutet das um einiges mehr an Arbeitsplätzen oder Schwergutverladung oder auch verschiedenste sonstige Sachen, die mit Hafen was zu tun haben. Da ließe sich um einiges mehr machen und Hamburg hat sich, die Hamburger SPD-Regierung, die ja immer Wirtschaftssenator gern gestellt hat, bei der CDU war das auch nicht anders, orientierten sich rein auf diese Containerschleusen. Das ist weder für die Ökologie gut gewesen, das ist auch nicht für die Arbeitsplätze gut gewesen und man sieht das an verschiedenen Stellen des Hafens, dass da keine vernünftige, breit aufgestellte ökonomische Orientierung drauf stand, sondern Fokussierung auf diese Fragestellung. Und das ist das Elend daran und das ist auch das Elend der Hafen- und Wirtschaftspolitik.
Ja, das sagt Dieter Lepple ja auch, der einigermaßen bekannte Regionalökonom, der inzwischen, glaube ich, eremitiert ist, der war auf dem Taz-Salon, glaube ich, im Januar zu dem Thema. Und der hat sehr grundlegend ausgeführt, dass die Orientierung auf Containerumschlag wenig Wertschöpfung bringt.
Genau, also, das ist, wollen wir sagen, das eine Wichtige, was immer vergessen worden ist in der Wirtschaftspolitik, also reine Orientierung auf Containerumschlag, und das ist dementsprechend das eine große Thema. Wichtiger ist aber natürlich nochmal die politische Dimension auch dabei. Es ist durchaus so, dass die Hafenwirtschaft, die Wirtschaftssenatorin dann und wann helle Momente hat, also wo sie unter anderem sagt nach dem Motto, wir haben ein riesiges Problem, weil die Reedereien sind unheimlich mächtig geworden in den letzten Jahren. Das stimmt. Es gab vorher, vor 20 Jahren, gab es noch 25 verschiedene Reedereien, die gegeneinander konkurriert haben. Das sind mittlerweile 2-3 Allianzen, die aber auch selbst zum Teil zusammenarbeiten. Das heißt, die Marktmacht, das ist ein richtiges Oligopol geworden von denen. Und das hat sich natürlich katastrophal ausgewirkt, weil die insgesamt sich vor, also einfach die Container-Terminals dementsprechend erpresst haben nach dem Motto, wir wollen das und das an Veränderungen, wir wollen die und die Möglichkeiten. Und an und für sich war die Idee völlig richtig von ihr zu sagen, wir müssen gegen diese neue Marktmacht der Reeder auftreten. Aber was macht sie? Sie baut nicht eine Allianz dagegen auf, was ja immer die Idee wäre, eine Hafenkooperation zumindest der deutschen Häfen, vielleicht sogar besser der europäischen Häfen aufzubauen. Nein, sie schmeißt sich stattdessen einem dieser Tiger, die dort unterwegs sind, an den Hals und meint, damit das Problem lösen zu können. Und das wird nicht dadurch gelöst. Einer der ganz schlimmen Auswirkungen davon sind ja das, was wir gegenwärtig immer gesagt haben, die Tonnagesteuer. Das ist ja so ein ganz wichtiges, kleines Moment davon. Diese großen Reedereien bezahlen so gut wie keine Steuern. Die bezahlen, wir haben das ja selber mitbekommen, Hapag-Lloyd hat auf ihre Milliardengewinne, die sie in den letzten Jahren gemacht hat, 0,75% Steuern bezahlt. 0,75%. Da ärgert sich jeder, der Mehrwertsteuer bezahlen muss oder Normalsteuern bezahlen muss. Das ist unvorstellbar viel Geld. Keine Initiative dagegen von der EU oder von sonstigen internationalen Verbindungen, weil die Reeder einfach so herrschen und mächtig sind. Und man tritt nicht gegen die an, aber meint jetzt, man schmeißt sich denen an den Hals und man wird aber damit blutige Nasen bekommen.
Ja, der Senat argumentiert an dieser Stelle damit, dass sie ja alles versucht hätten, Kooperationen der deutschen Häfen zumindest und keine Ahnung, ob sie auch im europäischen Maßstab gehandelt haben, an den Start zu bringen. Und das sei eben nicht gelungen. Und deswegen bliebe jetzt nur dieser Ausweg.
Ja, wir sind da, also wir, letztendlich weiß die deutsche Öffentlichkeit oder die Hamburger Öffentlichkeit oder auch wir in der Bürgerschaft nichts über diese Gespräche. Das sind immer nur die Äußerungen. Herr Dressel hat gesagt, ich habe das versucht und es wurde nichts. Naja, super. Das ist ungefähr ein Informationsstand, als wenn ein Kita irgendwas erzählt. Nach dem Motto, ich habe für euch gesorgt, liebe Kinder, aber ich habe nichts herausbekommen. Ja. Wir wollen mehr Informationen darüber haben. Und es ist natürlich klar, in dem Augenblick, wo man mit Bremen und mit Wilhelmshaven zusammen eine Kooperation aufbaut, ist es nicht so, wie das die Hamburger Seele vielleicht über Jahrzehnte oder Jahrhunderte immer wollte, Hamburg first, sondern das ist dann eine Situation, wo man auch kooperativ gemeinsam das machen muss und nicht Hamburg die dominierende Rolle hat. Ja. Und ich befürchte als Hintergrund dessen, dass er immer die dominierende Rolle haben wollte und sich geärgert hat, wenn diese Bremer, die sowieso so ein Hamburger Senator immer mit komischem Gesicht anguckt, nach dem Motto, was sind das eigentlich für kleine komische Tierchen? Und dementsprechend sagt irgendwie, ja, die können doch nicht genauso wichtig sein wie wir. Das scheint mir die Grundlage davon zu sein. Wir haben keine klaren Erfahrungen, wir haben keine Ergebnisse davon, wir haben auch keine Situation, was wie verhandelt worden ist. Und dementsprechend glaube ich diese Äußerung von Herrn Dressel erstmal gar nicht.
Aber die sind doch alle in einer Partei.
Ja, das nützt nichts. Also so ein Hamburger Sozialdemokrat war immer schon, also das kann man auch historisch sehen, die Hamburger SPD hatte ja, war ja schon immer die CSU des Nordens und hatte immer schon so eine Art und Weise gegenüber allen anderen, gegenüber den schleswig-holsteinischen Sozialdemokraten oder dem Bremer oder Niedersächsischen mit Hochnäsig daherzukommen. Herr Scholz hat das sicherlich auch nochmal befeuert und dementsprechend ist das so, dass wir in der Richtung keine Sorgen uns machen müssen. Deren Selbstbewusstsein ist unheimlich kräftig. Die glauben, sind die tollsten der Welt, die können die Elbphilharmonie in Sand gesetzt haben, Elbtower gegenwärtig in Sand setzen und trotzdem glauben, sie sind die tollsten.
Ja, Elbtower ist ja auch ein gutes Stichwort. Gestrige Schlagzeile im Hamburger Abendblatt war, dass Kühne jetzt antritt, um der Stadt Hamburg zu diktieren, dass man das Projekt durchaus retten könne, aber die Stadt Hamburg muss dafür zahlen.
Ja, das hat er ganz, das ist genau die Befürchtung, die man am Anfang hatte, nach dem Motto, das Ganze geht nur zur Hälfte und in dem Augenblick kommen zwei wesentliche Sachen. Das eine ist, was er ja einfordert, dass die Hamburger, dass die Stadt Investitionsmittel in die Hand nimmt. Aber viel schlimmer ist natürlich die zweite Sache, die er da drin versteckt hat, nach dem Motto, ja, wir wissen nicht so genau, wie man so einen Elbtower finanziell vernünftig abschreiben kann. Dazu brauchen wir Mieten, die müssen 35 Euro sein, das kriegen wir im normalen Bereich nicht. Deswegen soll die Stadt das mieten zu dem Preis und dann sind wir auch in der Lage, diese Elbtower zu bauen. Das ist natürlich die absolute Horrorkatastrophe, weil es bedeutet riesige Kosten für die Stadt und zwar nicht nur einmalig, sondern ständig. Um so einen Elbtower zu bauen und so einen Olaf Scholz Gedächtnisturm. Das zeigt aber ungefähr, welch eine wahnsinnigen Mist dort gemacht worden ist. Und dass auch die Sicherheitsmechanismen, die eingesetzt worden sind, nach dem Motto, wir wollen das Ganze nur dann bauen, wenn mindestens ein Drittel vermietet ist, auch das war Schall und Rauch.
Ja. Also du sprichst auf die ursprünglichen Verträge an, vermute ich.
Dieses zu einem Drittel vermietet. Ja. Ja, das war ja die Sicherheit, also wir, das wird in dem Augenblick, ne, und man merkt, dass dieses Drittel Sicherheit keine Sicherheit war, zumal die Stadt Hamburg noch nicht mal die Verträge richtig einsehen konnte, sondern das nur über einen praktisch einen Gewährsmann organisiert hat. Auch das war schon schlecht. Aber wir wollen ja nicht über den Elbtower, der ist zwar fast an der Elbe, aber und das ist natürlich die Art und Weise, dass man nicht versucht, wollen wir sagen, ordentlich seine Politik zu machen in verschiedenen kleinen Schritten, sondern immer meint, mit riesigen Momenten agieren zu können und das auch einigermaßen im Griff zu halten. Ja. Und das ist genau ein Problem.
Genau, ich wollte nämlich tatsächlich jetzt an dieser Stelle sagen, jetzt sind wir scheinbar abgewichen, aber im Kern landen wir bei MSC, wenn wir über den Elbtower sozusagen gehen. Nämlich über quasi Zukunftsversprechern, die sich hoffentlich ergeben würden, wenn die entsprechenden Deals dann auch abgeschlossen sind und in die Praxis umgesetzt werden. Zu diesen Zukunftsversprechen im Zusammenhang des MSC-Deals zählt, dass irgendwie so und so viel zusätzliche Ladung nach Hamburg kommen solle.
Also ein der wichtigen Versprechen ist zu sagen, dass, da haben sich die Sozialdemokraten dann zum Teil widersprochen. Am Anfang wäre die Äußerung 1 Million Toy, also 1 Million Container kommen zusätzlich. Dann wurde festgestellt, dass bis 31 1 Million Toy MSC insgesamt nach Hamburg liefert. Das hört sich dann erstmal gut an, aber dazu ist das Erste zu sagen, dass natürlich MSC gegenwärtig nach Hamburg schon die Hälfte davon fast liefert, also 370.000 gehen wir nach den neuesten Zahlen davon aus. Die sind aber eben nicht bei der HALA, sondern sind bei Eurogate. Das heißt, die gehen nur von einem Unternehmen zum nächsten Unternehmen, was natürlich kein Gewinn für den Hamburger Hafen ist, sondern höchstens ein für die HALA. Das zweite davon sind, diese Äußerungen sind dann hinterlegt mit sogenannten Strafen. Da gibt es aber so viele Ausnahmebestände, wie nach dem Motto, man müsste nachweisen, dass es irgendwie bewaffnete Konflikte irgendwo gibt, in der Handels-, in der Logistikkette, oder es Streiks gibt oder weiß der Teufel, es gibt also verschiedenste Begründungen. Und wir können die letzten Jahre durchgehen, die letzten 4, 5 Jahre, und wir würden immer wieder an Situationen kommen, wo man sagen könnte, das kann man nicht erfüllen. Ne? Früher wegen Corona, jetzt gegenwärtig wegen der Houthi-Angriffe im Roten Meer, wo aufgrund dessen Umwege gefahren werden müssen. Und das sind alles Begründungen, um diese 1 Million nicht, im Zweifelsfall nicht organisieren zu müssen. Von daher halte ich das für ein großes Versprechen, was nicht unbedingt eingehalten werden muss. Und das Zweite, ganz Wichtige davon ist, in dem Augenblick, wo man einen privilegiert an die Hala-Terminals bringt, in dem Augenblick gehen andere weg. Das ist schon immer so gewesen, weil die natürlich dann bevorzugt dort abgefertigt werden. Und wir haben gegenwärtig schon Abseitsbewegungen, zum Teil auch unabhängig von dem Deal, aber unter anderem von Hapag-Lloyd nach Wilhelmshaven und auch von Maersk nach Bremerhaven und nach Wilhelmshaven. Von daher ist die große Gefahr davon, dass vielleicht mehr sogar wegfließen wegen dieses Kontraktes, der dort gemacht wurde, die strategische Partnerschaft, wie das heißt, die dort gemacht worden ist, und dementsprechend sind diese Versprechen Schall und Rauch.
Mhm. Was verspricht der Senat sich und uns noch? Geld, 500 Millionen Eigenkapital, was bedeutet die MSC zahlen würde? Erstens, ist das sicher sozusagen in den Verträgen, dass diese 500 Millionen kommen? Und zweitens, wofür? Was geschieht? Warum meint man, ich erinnere auch von diesem Taz-Salon im Januar den hafenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion Schreiber, früherer Bezirksamtsleiter Mitte, unrühmlich aufgeschlagen. Damit, ja, diese 500 Millionen, die retten uns und so. Was bedeuten die in real?
Also erstmal muss man feststellen, dass ich glaube, dass es eine reale Zahl ist, weil es sind 250 Millionen, die Hamburg erhält durch den Verkauf der Anteile an MSC. Und Hamburg hat gesagt, die werden wir praktisch investieren in die Hala. Und 250 Millionen, die MSC zugesprochen hat, dass die auch nochmal reingeht in die Hala. Dementsprechend ist das schon mal eine reale Zahl. Und es wird gesagt, dass damit die großen Investitionen gestemmt werden können. Wir haben jetzt den Investitionsplan, der ist jetzt hochgeheim. Ich darf da nur im Allgemeinen drüber reden. Gucken wir uns an, und da stellen wir aber fest, dass was praktisch investiert wird in der nächsten Zeit in den Hamburger Hafen, ist nicht höher als das, was in den letzten Jahren investiert worden ist. Das ist durchaus nicht wenig. Also man muss jedes Jahr 100, 150 Millionen ungefähr in den Hafen investieren, weil alleine diese Kräne, die man dort hat, unendlich teuer sind. Und es ist gegenwärtig notwendig, in Altenwerder zum Beispiel neue Kräne aufzustellen. Das sind absolut notwendige Investitionen, und die können damit getätigt werden. Auffällig ist an dem Investitionsbereich, dass man um einiges mehr an Investitionen in den sogenannten Metrans-Bereich macht. Metrans ist das Hinterlandgeschäft im Container, also praktisch Container-Zugverbindungen. Und Metrans hat sehr produktiv praktisch zwischen Hamburg, Bremerhaven, den verschiedensten Häfen und wichtigen Hinterlandanbindungen, sogenannte Hubs, in Polen und Tschechien aufgebaut. Metrans bringt mittlerweile fast so viel wie der Hamburger Hafen an Gewinnen und ist dementsprechend auch für MSC eigentlich das große lockende Moment. Wir haben eine Stellungnahme, die der Senat selber in Auftrag gegeben hat, von der Firma Drewry. Tim Powers hat das präsentiert in einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses und hat dort dargestellt nach dem Motto, naja, die Metrans hat vor allen Dingen ein Interesse an Metrans. Die MSC hat vor allen Dingen ein Interesse an Metrans, weil das in ihr Portfolio am besten reinpasst. Die Beteiligung am Hamburger Hafen interessiert MSC eigentlich nicht so sehr, weil sie haben 50 Beteiligungen an irgendwelchen Häfen in ganz Europa. Aber Metrans wäre ein wichtiger Baustein, um zwischen diesen verschiedenen Häfen und vor allen Dingen den Bereich von Polen und Tschechien die Verbindung aufzubauen. Deswegen ist das eigentlich das große strategische Interesse von MSC an der Hala. Und die Befürchtung ist, dass sie den Hamburger Hafen gerne vergessen, aber Metrans weiterhin mit Begeisterung betreiben.
Ja. Irgendwo habe ich im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen gelesen, die den Jahresumsatz und den Jahresprofit bei MSC im Verhältnis zum Hamburger Haushalt. Das war irgendwie eine Zahl, die war richtig erdrückend. Was, wenn man Kapitalismus in real sich vor Augen hält, Macht angeht gegenüber dann dieser Institution Stadt und Senat und Parlament Hamburg und dann dieses Riesenunternehmen MSC. Ich weiß nicht, ob du die Zahlen präsent hast. Ich habe sie nicht.
Ja, der Hamburger Haushalt ist gegenwärtig im Jahr, also alles, was in Hamburg überhaupt bezahlt wird, 18 Milliarden. Ne, dann ist aber alles drin, also alle Steuern, die eingenommen werden, und das wird dann ausgegeben an verschiedenen Sachen. MSC hat nach dieser Veröffentlichung, die einmal in Italien gewesen ist, vor 2 Jahren, in einem Jahr 36 Milliarden Euro Gewinn gemacht.
18 zu 36.
Ne, das heißt, das sind 2 volle Haushalte, die dort praktisch der Gewinn eines Jahres. Ja. Ne, also Hamburg kann ja über den Haushalt gar nicht frei verhalten, weil über 90% praktisch festgelegt ist in gesetzliche Maßnahmen und ähnliches. Das zeigt aber ungefähr, die sagen einfach, das zeigt ungefähr das Kräfteverhältnis auch zwischen MSC und Hamburg. Ne, das ist das große Unternehmen. Und das ist in gewisser Weise die Stadt, die immer Schwierigkeiten hat, Geld aufzubringen. Ja. Das wird auf Ewigkeiten das auch bestimmen. Und wir haben ja das entscheidende Moment ja auch, dass wir festgestellt haben und gesagt haben, Dressel, also der Finanzsenator Dressel hat ja versprochen nach dem Motto, na, wir machen das ja unbedingt nur, wenn wir eine Mehrheit an dem Unternehmen halten, 50,1%. Und in der Drucksache, die uns vorliegt in der Bürgerschaft, die gegenwärtig ja abgestimmt wird, wird auch gesagt, naja, im Zweifelsfall gibt es immer eine doppelte eine Stimmenmehrheit für den Senat, also für die Stadt Hamburg, weil bei den 4ern im Zweifelsfall immer die 2 von der Stadt eine Stimme mehr haben.
Im Aufsichtsrat oder
im Vorstand der Port of Hamburg, die dann gegründet wird. Mhm. Das bedeutet aber in der Wirklichkeit, ist das Schall und Rauch, weil eigentlich alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam getroffen werden muss, einstimmig. Mhm. Und dann wird es so sein, dass man auch einen Investitionsplan gemeinsam macht. Und in dem Augenblick, wo man einfach mal sagt, stellt man sich mal vor, MSC sagt, naja, die Hala muss sich weiterentwickeln. Wir wollen also, wollen wir sagen, nochmal 40 neue Lokomotiven kaufen, die in Europa sich fahren. Das müssen wir natürlich gemeinsam bezahlen. Und für MSC ist es gar kein Problem, 40 Lokomotiven zu kaufen. Für die Stadt Hamburg ist es aber ein Problem. Und dann wird man ungefähr sehen, wie man denn eine vermeintliche Mehrheit, die sowieso schon kaum wirkt, weil man gemeinsam das abstimmen muss, wie dann die Kräfteverhältnisse sind. Dann gucken immer die Hamburger Vertreter ganz traurig. Und die anderen können in gewisser Weise durchregieren. Ich sehe nicht die Kraft, die man in der Lage ist, dagegen aufzubringen.
Ja. Wir haben sicherlich noch nicht alle Argumente, die gegen diesen Verkauf sprechen, durch.
Ich könnte noch 3 nennen.
Gut, dann nennen wir die 3 noch.
Ja, ich finde noch mal einige Sachen, die noch mal sehr wichtig sind dabei. Das eine, MSC ist ein sehr undurchsichtiges Unternehmen. Also man muss sich vorstellen, diese eine Zahl, diese 36 Milliarden, ist zufälligerweise rausgekommen, weil irgendjemand in einer im Finanzministerium in Italien, als sie was anmelden mussten, scheinbar was durchgestochen hat. Ansonsten weiß man über dieses Unternehmen nichts und man muss sich nochmal klar machen, wie es entstanden ist. Herr Aponte hat in den 80er Jahren ein Schiff gekauft und da war er angesiedelt in Sorrento, das ist ein Vorort von Neapel, und er will uns die Geschichte erzählen, dass er dieses eine Schiff so toll gearbeitet hat, dass er jetzt irgendwie 500 größte und modernste Schiffe zum Teil hat, und dass das natürlich wie ein Traum funktioniert. Das glaubt kein Mensch. Jeder, der Neapel und von den finanziellen Strukturen dort weiß, weiß, dass das irgendwie keine unabhängige Geschichte sein wird, sondern irgendwas mit den dortigen finanziellen Verhältnissen was zu tun haben muss. Das zweite, dieses Unternehmen ist dann umgezogen in die Schweiz und wir wissen über dieses Unternehmen nichts. Das ist, dagegen ist die COSCO, die staatliche Reederei aus China, recht transparent. Die erzählt, welche Umsätze sie macht, an welchen Punkten sie investiert, womit sie beteiligt ist und so weiter. Das erzählt MSC alles nicht. Das Ganze wird dann auch natürlich noch über Zypern abgerechnet, wo man keine Steuern bezahlen muss, also noch nicht mal die Tonnagesteuer mehr, weil die dann da auch noch verschwunden ist und praktisch von den Umsätzen dann auch nichts bezahlen muss. Das ist schon ein riesiges Moment, was man sich auch wirklich kritisch angucken muss und was auch auf den Prüfstand gehört. Das zweite ist MSC.
Dritte, oder?
Nee, das zweite.
Okay.
Das zweite ist, dass MSC eben gegenwärtig deutlich sehr kräftig verstrickt ist in den internationalen Drogenhandel. Es gibt Vorwürfe in den USA, wo sie verurteilt worden sind. Nicht etwa, dass es auf ihren Schiffen geschehen ist, sondern der Urteil, das ist noch nicht Rechtsstaat, noch nicht endgültig entschieden, aber in den wichtigen Vorentscheidungen immer gesagt worden ist, MSC hat eine aktive Rolle im Kokainhandel gehabt. Dementsprechend ist auch dieser Punkt genauer zu untersuchen. Das ist schon ein wichtiges Moment. Und das Dritte ist, wir haben den Eindruck, dass nur als Nebenaspekt, aber da hatten wir gerade in diesen Tagen ein Schreiben an die EU-Kommission geschickt, den Eindruck, dass MSC auch noch zu einem besonders günstigen Preis das Ganze bekommen hat. Nicht zu dem Verkehrswert, der eigentlich vernünftig wäre aufzustellen, sondern praktisch nur den Aktienwert genommen und da einen gewissen Aufschlag. Wir sind der Meinung, dass das weniger ist als der Verkehrswert und das ist auch noch praktisch ein Verlust des Hamburger Einnahmen.
Mhm. Zumindest zwei dieser Punkte fallen mir, weil ich habe das ja zum Teil auch direkt beobachtet, immer die Gegenargumente des Senats ein. Aber das los. Kann man alles nochmal, ja, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. Fangen wir mit dem letzten an, ganz kurz. Es wird ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen hinzugezogen. Also ich habe noch dieses Bild von der Senatsanhörung. Ich habe so hinten auf der Pressebank gesessen und vor mir saß die Senatsbank. Und dann war eine Staffel von AnwältInnen auf der linken Seite des Finanzsenators und auf der rechten Seite eine Staffel von Wirtschaftsprüfern, Spezialisten, Experten, Technokratie at its best sozusagen für mich als Bild. Und ja, klar, Agenturen etc. werden hinzugezogen, denen man sozusagen einen reibungslosen Verlauf dieses Vorhabens zutraut. Und die Agenturen arbeiten mit bestimmten Wissenschaftsmodellen oder Rechtsauffassungen. Und dann lässt sich das anschließend eben auch begründen, das Ganze, weil nach Expertise XY weltweit hoch anerkannt und so. Aber die Gegenexpertise sehe vielleicht, also in dem Fall wäre es irgend so eine neo-keynesianische Schule oder sowas, stelle ich mir so in meinen Laienkopf vor. Die Gegenexpertise, die gibt's dann gar nicht.
Ja, ich würde dir das ist ja sehr wichtig, weil das mit dieser Expertise, mit diesem Moment tritt der Senat dann auf. Mhm.
Und ich finde das immer geballten Macht.
Sozusagen. Ja, ich finde das immer toll anzugucken, wenn wir als Bürgerschaftsabgeordnete so feststellen, da sitzen dann drei Leute alleine von der Rechtsanwaltskanzlei und drei Leute von der Rothschildbank.
Ich habe den Eindruck, das sind jeweils so
fünf bis sieben
gewesen.
In den Diskussionen war das immer so. Und wir dann feststellen, ja, diese geballte Macht dort, die verdient in zwei Stunden so viel, wie wir im ganzen Monat kriegen.
Ich würde sagen, in zwei Jahren.
Also unvorstellbare Summen, die dazu gemacht worden sind. Und deswegen muss man das sich in Ruhe nochmal angucken. Das Erste, was auffällt, ist, sie haben merkwürdigerweise keine geballte Schifffahrtsfähigkeit da drin. Also nach dem Motto, wie entwickelt sich das eigentlich in Zukunft mit, wollen wir sagen, wie kann man eigentlich einen Hafen weiterentwickeln und so weiter. Sondern es ist eine rein juristische und Bankkenntnis.
Ja.
Ne, das ist schon mal das Erste, was auffällt.
Ja. Ja.
Und die haben auch nicht geschafft, wollen wir sagen, wir haben ja Expertenanhörungen gehabt, wollen wir sagen, also hafenpolitische Expertise oder wollen wir sagen Logistikexpertise heranzubringen, warum dieser Schritt nun klug wäre.
Ja.
Und dementsprechend haben sie dann zwei sehr begrenzte Bereiche. Die einen, die Juristen sind für nichts anderes da, als dass man sagt, nach dem Motto, wir machen diesen ganzen Prozess so, dass da kein Fehler bei geschieht.
Kein juristischer.
So, kein juristischer Fehler. Das ist aber nicht unbedingt, und dann sieht man da in Diskussionen nach dem Motto, sind zwei, ist eine sehr wichtige Frage, wo man sagen, was muss man alles berücksichtigen, wie ist die Auseinandersetzung mit MSC, dass man die Verträge vernünftig organisiert und so weiter. Aber die großen Fragen, ob nämlich alle diese Fragen eigentlich dort berücksichtigt worden sind, kann eine Rechtsanwaltskanzlei jetzt erstmal gar nicht machen.
Ja.
Und jetzt sind wir bei der anderen Seite nach dem Motto Rothschild. Und die haben nichts anderes gemacht, als zu sagen, ja, und das ist auch völlig richtig, man kann die Hala-Aktien so verkaufen, wie sie verkauft worden sind. Das heißt, man nimmt den Kurs, setzt 30% drauf und sagt, das ist doch ein gutes Geschäft. Und sie sagen, das ist auch erlaubt, so zu verkaufen. Wir sagen dagegen, also das ist nur gar nicht so viel an, es gibt ein ganz normales Verfahren, was immer üblich ist in dem Augenblick, wo man sowas kauft, dass man einfach das Unternehmen untersucht nach Handelsregister-Sachen und sagt, wir versuchen mit einem Verkehrswert den Wert des Unternehmens festzustellen. Wie viel ist es denn wert? Und das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich sage, wie viel ist der Aktienkurs? Weil der Aktienkurs sich ja nur daran orientiert, was wird das Unternehmen wohl in den nächsten 10 Jahren an Gewinn machen? Und das zeigt sich im Aktienkurs. Während der Verkehrswert zeigt, wie wertvoll ist eigentlich dieses Unternehmen. Und wir verlangen nur, dass ein solches Verkehrsgutachten eben auch gemacht wird. Und das ist nicht gemacht worden. Und wir haben den Eindruck, dementsprechend soll doch die EU-Kommission mal gucken, inwieweit man ohne dieses Verkehrsgutachten das hätte machen können, weil die Gefahr davon ist, wie die eben auch selber für sich intern festgestellt haben, die Gefahr davon ist, dass ein Verkehrsgutachten vielleicht mehr, also die Wahrscheinlichkeit halte ich sogar für relativ groß, mehr teurer gewesen wäre oder mehr Wert festgestellt hätte als das andere. Und Rothschild selber hat dann in allen Expertisen und dem, was sie sagen und lange ausführen, ein wichtiger Satz nach dem Motto, wir wollen deutlich feststellen, ein Verkehrsgutachten haben wir nicht gemacht.
Ja, das erinnere ich auch.
Und dementsprechend dachte, muss man sich klar machen, und vorher können sie einem 25 Sachen sagen, wie mal welcher Aktienkurs mit welchem Aufschlag bei welchem Unternehmen wie in den letzten 10 Jahren gemacht worden ist. Das kannst du dir anhören, kannst du an dir vorbeiziehen lassen, weil das ist gar nicht die Frage. Aber sie stellen gerne 10 Minuten lang das dar.
Ja, oh, das waren 30 Minuten, glaube ich.
Ja.
Ja, nächster Punkt noch zu den von mir erinnerten Senatsargumenten. Zypern, da haben die doch ganz glatt gesagt, die Adresse ist nicht Zypern, wenn ich mich richtig erinnere.
Nein, sie haben gesagt, die Adresse ist schon Zypern, aber sie werden in der Lage sein, sie müssen, weil es in Deutschland gemacht worden ist, in Deutschland Steuern bezahlen. Wir wissen aber, bei den ganzen Steuervermeidungstricks, die insgesamt diese Unternehmen praktisch machen können, wo sie in der Lage sind, nach dem Motto einfach zu behaupten und das auch durchzusetzen, steuerlich nach dem Motto, wir haben unsere wesentlichen Kosten in diesem Bereich in Zypern, ne? Und dementsprechend verlagern wir das Ganze dahin und werden dort versteuern.
Ja.
Und dagegen werden sie sich nicht wehren können. Ja. Das ist das Hauptproblem.
Ja.
Und dementsprechend ist das einfach mit Geschmäckle versehen in dem Augenblick, wo das eben nicht eine deutsche Firma ist, die das die Beteiligung hat, sondern eine zypriotische. Und das machen sie natürlich genau aus dem Grund auch. Also sie machen das ja in Zypern, weil Zypern eben damit wirbt, obwohl es Teil der EU ist, obwohl die EU seit 30 Jahren verspricht, wir machen jetzt endlich einheitliche Steuersätze und alle müssen gleich versteuert werden. Gibt es Malta und Zypern als die beiden schlimmsten, die in gewisser Weise keine Unternehmenssteuern machen, Teil der EU sind und alles, was man in der EU seit Jahrzehnten eigentlich diskutiert, irgendwie als Schall und Rauch oder als böse, als dummes Versprechen dastehen lässt.
Dafür hat ja die, wie nennt sich die europäische Präsidentin Ursula von der Leyen gestern auch die absolute Mehrheit gekriegt, damit die Dinge sich weiterentwickeln.
Olaf Scholz hat damit seinen Wahlkampf im Bundestagswahlkampf gemacht, nach dem Motto, ich habe jetzt endlich durchgesetzt, dass wir Mindeststeuern überall haben, 15%. Ja, ich meine, das kann man sich jetzt mal angucken, was das bedeutet, diese Mindeststeuern.
Im Kontext von EU kann man sich das angucken?
Ja, das ist ja genau. Zypern ist es nicht da, Malta ist es überhaupt nicht da. Ja. Das ist ein Versprechen.
Mir bei deinen Ausführungen jetzt nochmal durch den Kopf geht, das ist ohnehin die ganze Zeit ein über dem Kopf schwebendes Fragezeichen gewesen. Ein Finanzsenator der Stadt Hamburg, der als Sozialdemokrat, als solcher auch ständig, also als sozialdemokratischer Sozialdemokrat überall präsent ist in der Stadt, und gleichzeitig vor sich her trägt sowas wie einerseits ein soziales Gewissen, andererseits eine solide Haushaltspolitik. Zum Beispiel, als er sich zu dem Rückkauf des Gebäudes der Finanzbehörde geäußert hat. Wie kann der sich auf so einen Deal einlassen? Was ist dein Bild davon?
Das sind ja zwei Momente. Wir haben Rückkauf der Netze, wenn man sich daran erinnert, nach dem Motto, die Sozialdemokratie war kräftig dagegen.
Ja.
Ne, und hat gesagt, das ist der Untergang des Abendlandes in dem Augenblick, wo wir das machen müssen. Ja. Olaf Scholz ganz vorne in der Argumentation dresselt auch, nach dem Motto, das können wir uns nie leisten. Jetzt stellen Sie fest, man konnte sich das wunderbar leisten. Es war eine gute Möglichkeit, den Rückkauf der Netze zu organisieren. Es ist sogar absolut notwendig, um in der Lage zu sein, wenn man überhaupt wollen wir sagen, eine Energiewende noch hinbekommt, also dann ist dieses Instrument absolut notwendig und gut. Das heißt, die Sozialdemokratie hatte immer ein komisches Verhältnis dazu und hat immer gerne ja auch mit privatisiert. Also Vattenfall ist ja praktisch ein Produkt des Verkaufs von der damaligen Hamburger Elektrizitätswerken HEW gewesen, und das hat die SPD gemacht.
Ja, das war noch zu sozialdemokratisch.
Von daher ist das, und jetzt hat er natürlich, wollen wir sagen, sein eigenes Haus hat er festgestellt, dass das natürlich ganz katastrophal ist, dass die CDU das verkauft hat im Zusammenhang mit den Primo-Geschäften, wo 100 Gebäude der Stadt verschleudert worden sind von der CDU. Herr Peiner. Und dementsprechend haben sie damals dagegen gewettert, wobei auch die Argumentation damals gar nicht so stark war, Privatisierung ist schlecht, sondern der Deal ist nicht ausreichend gut genug oder so. Ne? Aber wollen wir sagen, einfach die Erfahrung, die wir gemacht haben, alle Privatisierungen von solchen wichtigen Bereichen sind als Desaster geendet. Ne? Wir merken das bei Asklepios, wie das läuft. Wir merken, wie teuer das war, diese Finanzbehörde wieder zurückzukaufen und wie teuer es wäre, andere Gebäude zu haben. Wir haben große Schwierigkeiten, in der Stadt gegenwärtig städtische Gebäude überhaupt zu haben, in denen wir wichtige soziale Einrichtungen unterbringen können, wie meinetwegen ein Hauptbahnhof, was dringend notwendig wäre, von allen anerkannt, aber sie sind längst verkauft. Und dementsprechend ist Privatisierung insgesamt ein schlechtes Beispiel und es gibt auch ein großes Gefühl und eine wichtige Überzeugung in der Hamburger Stadt, dass diese Privatisierung auch in diesem Fall beim Hafen nicht gut und nicht klug ist. Andererseits ist es schon immer so gewesen, dass die SPD eine kräftige Nähe hat zu solchen großen Lösungen. Ne, dieses Moment Elbtower, Benko, große Versprechen und Olaf Scholz, der sich damit ein Denkmal setzen wollte, ist doch auch nur ein Zeichen davon, wie ihr Verhältnis zu solchen Sachen ist. Sie glauben doch an diese großen Kapitalleute, die in der Lage sind, das zu machen. Und Sie als arme, kleine Sozialdemokraten können es nicht. Und Sie sind stolz, wenn Sie mit denen da mal was zusammen machen können. Es ist irrsinnig. Und eigentlich zeigt die Geschichte was völlig anderes, aber dieser Glaube von Ihnen ist irgendwie scheinbar nicht zu vertilgen.
Ja. Glaube. Wir haben jetzt nur noch eine Viertelstunde, Norbert, und müssen zu Perspektiven kommen. Du bist ein linker Abgeordneter, nicht nur ein Linksparteiabgeordneter, sondern ein Linker auf der, nicht nur auf der linken Parlamentsbank sozusagen, sondern viele kennen dich ja in außerparlamentarischen Auseinandersetzungen auch oder in der Kombination von Parlament und außerparlamentarischen Entwicklungen, Perspektiven, Initiativen und so weiter und so fort. Auffällig war, dass zu Beginn der ersten Nachrichten zu dem Verkauf des der Halle an MSC ein enormer Protest der Hafenarbeiter dann spürbar war. Auch heute hält er an, aber ist nicht mehr ganz so sichtbar. Wie verknüpfst du deine parlamentarische Tätigkeit mit diesem Moment der Selbsttätigkeit der Betroffenen?
Ja, ich sehe, wollen wir sagen, wie wir das immer in solchen Auseinandersetzungen haben, diejenigen, die direkt betroffen sind, sind erstmal die wichtigen Akteure. Und die Leute im Hafen sind direkt betroffen, weil man muss sich ja Folgendes nochmal vorstellen, das große Szenario davon ist. Solche Reedereien wie MSC, aber auch die anderen Reedereien, haben es geschafft in den letzten Jahrzehnten, dass die Arbeitsbedingungen auf ihren Schiffen so dramatisch schlecht geworden ist, dass es ja kaum noch jemand gibt von uns, der sich das leisten könnte, dort zu arbeiten. Das sind, kriegt man 2-3 Euro die Stunde.
Ja.
Und diese Reedereien ärgern sich, und das merkt man sehr deutlich, wie Teufel darüber, dass diese blöden Hafenarbeiterinnen, die da sind, ungefähr das 10-fache verdienen. Das finden sie für ihre Logistikkette eine Katastrophe, weil das ist auch so ein Scharnier, weil dahinter kommen schon wieder dann irgendwann die Leute auf den Bahnen, die verdienen schon wieder weniger, und nachher wissen wir, die Lkw-Fahrer verdienen noch um einiges weniger. Und dann sind wir bei den Logistikhallen. Die haben ein großes strategisches Interesse daran, diese Bastion zu schleifen. Und das ist, wollen wir sagen, der Kern der Auseinandersetzung. Mhm. Und ich fand es sehr toll, dass es eigentlich sofort Proteste im Hafen gegeben hat, obwohl die SPD sie versuchten einzuschleimen. Und die SPD hat ja auch übrigens alle ihre Betriebsräte, die sie mal hatten, und die wichtigen hafenpolitischen Sprecher der SPD der letzten Jahre sind alle jetzt ausgetreten, weil sie gesagt haben, das geht gar nicht. Wir haben dem mal versprochen, dass das eigentlich in staatliche oder städtische Hand bleiben muss. Wie könnt ihr das jetzt verkaufen? Oder sie haben nochmal ganz wichtig, das ist ja auch eine wichtige Schleife, wollen wir sagen, die SPD hat immer gesagt, ja, 30% hat damals die CDU ja verkauft, ne? Aber das Wichtige ist, dass das Streubesitz und dass nicht ein Einzelner das hat. Jetzt wollen sie 50% an einen Einzelnen verkaufen, genau das Gegenteil. Also sie brechen so richtig mit ihren alten Argumenten. Aber dementsprechend, die Hafenarbeiterinnen waren die wichtigen Akteure. Und das ist auch dasjenige, wo man auch sagen muss, sie haben ja sogar einen Streik mit organisiert. Ne, der übrigens, wie man feststellt, und da hat, finde ich, auch die Gewerkschaft nicht hart genug reagiert, mit richtiger Gewalt zum Teil gebrochen worden ist, also mit der Androhung von Entlassung, mit unheimlich vielen, also Hunderten von
Abmahnungen,
ne? Die ausgesprochen worden sind. Und das ist schon eine richtige, kräftige Repression, die dort stattgefunden hat. Trotzdem stellt man ja fest, dass an verschiedenen Stellen die Hafenarbeiterinnen dazu kräftig mobilisieren und auch, finde ich, Verdi da eine gute, solide Arbeit macht, auch im Gegensatz zu dem, was einige sagt, da gibt es ein paar extra Themen noch, aber die muss man jetzt nicht in den Vordergrund schieben. Die Schwierigkeit ist, dass wir feststellen, dass dieses Thema nicht in der sonstigen Stadtgesellschaft richtig untergekommen ist.
Mhm.
Weil der Hafen ist doch bei allen, wir gucken ihn uns gerne an von der Stadt, aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, was da hinten los ist.
Ja.
Das ist ein richtiges Problem.
Ja.
Ne? Dementsprechend, wir haben jetzt ja nochmal wieder ein paar Wochen gewonnen. Die endgültige Entscheidung wird am 4. September sein. Und ich hoffe, dass es am Sonnabend davor, am 31. August, zu einer großen Demonstration kommt, wo eben nicht nur die Hafenarbeiterinnen, sondern eben auch sonstige Stadtgesellschaft einfach sagt, das ist eine wichtige Sache von uns, das müssen wir verteidigen. Und wir haben da eine wichtige Auseinandersetzung in der Gewerkschaft gegenwärtig, die IG Metall. Die Delegiertenversammlung hat mit Mehrheit dafür gestimmt, dass man gegen den MSC-Kauf ist, obwohl der Vorstand der IG Metall kräftig interveniert hat,
okay,
nach dem Motto, das ist doch ein wichtiger Schritt, das muss man doch haben. Und dementsprechend sehe ich einige Chancen dafür, aber es ist wirklich schwer, das an dieser Stelle zu machen, weil der Hafen doch relativ unbekannt ist. viele Leute, wie wir auch merken an dieser Sitzung, wie lange wir sitzen und erklären müssen, welche Punkte damit alle was zu tun haben. Und dann ist eine Mobilisierung nicht ganz leicht. Aber 31. August, das wird eine wichtige Demonstration und das wird eine Möglichkeit sein, von Hamburg aus zu sagen, wir wollen, dass diese Anteile nicht an MSC verkauft werden.
Ja, du beziehst dich mit dem 4. September auf die zweite Lesung. Das ist auch euch gelungen, die Abstimmung noch so lange sozusagen zu verschieben. In der Zwischenzeit passieren Dinge. Bevor wir dahin kommen, will ich nochmal auf einen Aspekt, den wir nicht hatten bislang, kommen. Die Folgen für die Beschäftigten werden ja rigoros sein. Also und insbesondere sind in erster Linie ja nicht die Hala selbst Angestellten betroffen, sondern die Firmen, die drumherum arbeiten, zum Beispiel der Gesamthafenbetrieb. Der Gesamthafenbetrieb, muss man so ganz kurz vielleicht erwähnen, ist eine Firma, die geschaffen worden ist, um Arbeitsspitzen abzufangen. Das sind LeiharbeiterInnen sozusagen im herkömmlichen Sinn, die angefordert werden von Eurocai, von Hala und keine Ahnung, Costco ist auch, keine Ahnung. Und die, bei denen man natürlich versuchen wird, und das hat es ja in Bremen gegeben, diesen Laden als erstes sozusagen platt zu machen, ne?
Ja, also die, also es gibt ja in diesem, also wollen wir sagen, eins der Versprechen ist ja, dass in den nächsten 5 Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen bei der Hala sind. Und das ist so etwas, wo man erstmal gesagt hat, naja, gut, immerhin 5 Jahre. Aber man muss eben sehen, dass, wollen wir sagen, ein großer Teil der Arbeit eben vom Gesamthafenbetrieb gemacht wird. Das ist das erste Punkt. Also und da können ohne Schwierigkeiten 300.000, 400.000, 500.000 Leute entlassen werden, ohne dass irgendeine betriebsbedingte Kündigung bei der Hala ausgesprochen wird. Ja. Man bestellt einfach weniger bei denen und dementsprechend sind das eher die sozialen Auswirkungen, die dort eben festzustellen sind und eben auch eine Bedrohung dasteht. Und das betrifft übrigens auch viele andere Sachen von MSC in der Tendenz. Und zwar, dass unter anderem die Containerreparatur von MSC, gibt es eine eigene Firma. Das kann gut sein, dass diese Tochter der Hala auch damit verschmolzen wird oder vielleicht verschwinden wird. Oder das können wir gar nicht genau abschätzen. Oder auch die Lascher, das sind diejenigen, die praktisch die Befestigung machen von den Kränen an den Containern. Das sind auch eigenständige Firmen, die sind nicht angestellt bei den Containerterminals, sondern werden dafür angerufen. Auch das ist die Bedrohung, dementsprechend sind diese 5 Jahre keine Garantie. Und das Frechste an dieser Formulierung ist, dass man auch sagt, offiziell tritt Herr Dressel ja immer auf und sagt, naja, wir haben immer den großen Einfluss. Und dann sehen Sie, ja, aber wir haben mit MSC nur vereinbart, dass in den nächsten 5 Jahren Hala nicht aus dem Arbeitgeberverband austritt und damit alle Tarife gekündigt werden. Na, das ist ja eine tolle Auskunft für die nächste Zeit. Also mit den betriebsbedingten Kündigungen, das ist durchaus, wir haben Umstrukturierung im Hafen, das ist eine reale Auseinandersetzung, aber auf die Idee zu kommen, noch nicht mal Tarife insgesamt mehr akzeptieren zu wollen, das muss man auch erstmal gemeinsam mit MSC vereinbaren. Das steht man davor und denkt, das kann nicht sein. Und das zeigt auch, wie bedroht das Ganze ist. Das ist die große Schwierigkeit. Deswegen ist es völlig richtig, dass vor allen Dingen irgendwie die Leute im Hafen dagegen aufstehen und auch was machen. Das ist auch ganz toll. Aber es sollten alle in dieser Stadt sich durchaus daran beteiligen. Weil es geht darum, wollen wir sagen, der Hafen ist schon ein industrielles Herz für diese Stadt. Ist auch die Möglichkeit, wie das organisiert ist und ob er stärker verfällt und inwieweit er auch Geld für andere Investitionen und Möglichkeiten in Hamburg hat, hängt im Wesentlichen eben auch damit zusammen. Und dafür sollten wir gemeinsam streiten.
Ja. Die Frage ist trotzdem so ein bisschen, wie kann es gelingen? Die Kenntnis dieser Bedrohung für gesellschaftliche Zusammenhänge, kann man schon auch sagen, in der Stadt, sozusagen in die Stadtgesellschaft zu transportieren. Wie
Ja, wir haben ja Folgendes gesagt. Wir haben ja gesagt, an und für sich wäre das richtige Instrument dafür, zu sagen, der Senat sagt, das ist eine so große Entscheidung. Er selber sagt, es ist eine strategische Partnerschaft. Und wir sagen, das soll auch gemeinsam bei den nächsten Bürgerschaftswahlen mit einem Votum Volksabstimmung gelöst werden. Das ist die Möglichkeit. Und ich merke ja, dass sich bei vielen Diskussionen in der Stadt alle sagen, nein, also ich finde das auch nicht richtig.
Ja.
MSC, das soll in städtischer Hand bleiben, ne? Also zumindest eine kräftige Mehrheit. Hm. Dafür bin ich auch. Und zwischen dieser Erkenntnis, die durchaus da ist, und dem, dass man jetzt eine große Demonstration mitmacht, ist immer noch ein Riesenschritt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn man eine Umfrage macht, überall wir durchaus eine Mehrheit gegenwärtig bekommen würden. Deswegen ist diese Forderung von uns ganz wichtig. Der Senat hat das abgelehnt, weil wir haben Schwierigkeiten, wollen wir sagen, in dieser kurzen Zeit, oder es ist eigentlich unmöglich in dieser kurzen Zeit, praktisch, wir müssten dann ja einen Rückkauf der Aktien fordern. Und das ist natürlich, wir können jetzt gegenwärtig nicht sagen, wir haben in der Abstimmung schon verloren und sammeln dann Unterschriften erst danach. Und das organisieren wir jetzt schon. Das ist irgendwie eine völlig verzwickte Situation. Und wir haben dann nicht genug Zeit, um den März noch zu erreichen. Und wir sind dann sowieso, man muss sich immer klar machen, Privatisierung ist ein Riesenschritt. Das ist nicht eine Sache, die wir in 2 Jahren in der Bürgerschaft wieder anders entscheiden können. Ne? Weil die Schwierigkeit ist, wir verkaufen jetzt die Hälfte der Aktien, bekommt jetzt MSC in die Hand, wenn der Senat sich durchsetzt. Und wenn wir dann sagen, ja, wir wollen das wieder zurückkaufen, dann sagt MSC, ja, super, wir finden das jetzt, ist es 70 Milliarden wert. Und dann stehst du da und sagst, aber ihr habt doch 200 Millionen dafür nur bezahlt. Ja, das ist jetzt einfach so viel wert. Entweder bezahlst du so viel oder wir behalten es. Ja, und du hast durch eine Privatisierung gar keine Chance dagegen aufzutreten. Oder die ist sehr begrenzt. Also die haben wir mal bei den Netzen gehabt, weil wir dort die Lizenzen ausliefen. Aber in diesem Fall ist das eine unendlich komplizierte Angelegenheit. Deswegen ist dieses Instrument leider dort nicht so richtig wirksam. Aber wie gesagt, ich finde, wir haben diese Diskussion in die Stadt getragen. Wir werden diese Demonstrationen machen. Ich merke, dass es eine Mehrheit in der Bevölkerung gibt, die sagen, an und für sich sollte das nicht verkauft werden. Von daher bin ich einigermaßen optimistisch, dass vielleicht sich doch noch was entwickelt.
Okay, okay. Das klingt optimistisch. Ich habe mir jetzt also deinen letzten Sätzen entnommen, dass die Volksabstimmung zum 4. September gar nicht möglich ist.
Nein, die wäre nur dann möglich, wenn der Senat sagt, wir machen das. Ja. Der Senat hat es gemacht bei der Olympia-Bewerbung. Ne? Da hat der Senat selber gesagt, wir machen das und wollen, wir entscheiden uns nur für Olympia, wenn die Mehrheit in der Stadt dafür ist.
Ja.
Das wäre auch seine Möglichkeit jetzt gewesen. Deswegen haben wir gefordert, dass der Senat das macht. Wenn wir das selber machen, dann müssen wir ja einfach zuerst einen Text machen, dann müssen wir 3 Leute, Vertrauenspersonen bestimmen, dann muss das akzeptiert werden, dann können wir nach einer gewissen Zeit anfangen, 10.000 Unterschriften zu sammeln. Dann würden wir vielleicht diese 10.000 Unterschriften fertig sammeln zum 4. September. Das Einzige, was wir damit erreicht haben, ist, dass die Bürgerschaft sich damit beschäftigen muss. Aber die Bürgerschaft beschäftigt sich ja sowieso damit. Also das ist das Höchste, was man überhaupt erreichen könnte bis dahin. Und von daher hat das leider auf der Ebene keinen Sinn.
Ja. Dann bleibt als Volksabstimmung nur noch die Teilnahme am 31. August bei der großen Demonstration.
Genau, das wäre wichtig. Jeder soll ein Plakat malen, sich überlegen, wie das ist mit seinen Kolleginnen und Kollegen, ob da nicht um einiges mehr da sind, ob nicht die IG Metall und die anderen Gewerkschaften dazu was machen wollen. Das ist irgendwie wichtig, nicht nur, dass man auf den Hafen gut gucken, sondern dass dieser Hafen ein soziales Lebewesen ist und dementsprechend auch unterstützt werden muss, finde ich, von uns. Und sie haben eine gute Demonstration verdient.
Ja, die aber auch durchsetzungsfähig sein muss, sage ich mal.
Ja, muss. Deswegen machen wir das ja ein paar Tage vor der Abstimmung. Wir haben ja erlebt, dass in der Abstimmung schon, wollen wir sagen, ein wichtiger Sozialdemokrat, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, gesagt hat, er wird dagegen stimmen von der SPD. Wir haben festgestellt, dass etliche Leute bei der Abstimmung nicht da waren.
Das fiel auf, tatsächlich.
Und das fiel auch auf. Und dementsprechend werden wir auch da nochmal besprechen, ob es nicht noch mehr Gegenstimmen gibt. Von daher ist das irgendwie durchaus, wie sagt man, im Fluss. Und wir hoffen, dass dieser Fluss sich einigermaßen kräftig entwickelt.
Wir sprechen von der Elbe. Norbert Hackbursch war zu Gast im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Ich glaube, wir haben einiges zusammengetragen im Zusammenhang des Deals des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg mit dem Schifffahrtsunternehmen MSC. Damit endet das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen in dieser Woche. Wir schalten gleich rüber, wollen aber noch darauf aufmerksam machen, die Sendung, die wir schon mehrfach angesprochen hatten, zu dem Hafen Hamburg und Piräus, die findet sich auf freie-radios.net.